Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Kompensation auf der ganzen Breite vernünftig ist. Also das voll zu kompensieren, das geht nicht. Ja?
Am 11. Juli geht die Nord Stream 1 turnusgemäß in die Wartung. Da macht sich eine große Skepsis breit, ob die dann nicht gleich stillgelegt bleibt. Das hieß, dann würde uns das russische Gas schon früher ausgehen.
Wenn er nicht liefert, dann muss er das Zeug abfackeln. Oder sehe ich das falsch?
Also ich schätze die Situation als sehr ernst ein.
Naja, aber ich frage mich natürlich schon, Justus, was wäre eigentlich die Laissez-faire-Lösung, also die rein marktwirtschaftliche?
Also man muss sich eben auch Gedanken machen, was da politisch passiert. Ja, das sind ja Grundbedürfnisse der Menschen, um die es da geht, letztendlich. Eine warme Wohnung.
Du merkst, ich versuche jetzt ja einfach nur, die marktwirtschaftliche Lösung herauszukitzeln. Was wäre eigentlich, wenn wir knallhart sein wollen, das Vernünftige?
Wie üblich die kurze Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin und mir zugeschaltet sind diesmal aus den USA Justus Haukapp und wie üblich aus Freiburg Lars Feld. Herzlich willkommen auch Sie beide.
Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander wieder diskutieren können. Haben ja schwierige Themen, die wir zu besprechen haben. Die Lage wird nicht einfacher. Und dann hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Ihnen ein bisschen durch diese schwierige Zeit helfen können.
Ja, das hoffe ich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin auch in den USA, aber ich bin nicht auf der Flucht. Ich habe mich noch nicht abgesetzt. Ich komme zurück und freue mich, dass wir heute transatlantisch sprechen können.
Transatlantisch, genau. Das ist immer sehr wichtig, dass man den Schulterschluss über den Atlantik mit unseren amerikanischen Verbündeten sucht. Absolut.
Unser heutiges Thema liegt auf der Hand. Von Seiten des Wirtschaftsministers ist hinsichtlich der Gasversorgung offiziell Alarm geschlagen worden. Wir stehen möglicherweise vor einem kompletten Stopp der Lieferungen aus Russland und die Tanks sind bestenfalls zu zwei Dritteln gefüllt. Das dürfte eng werden im Winter. Herr Haukapp, wie schätzen Sie denn die Lage ein?
Also ich schätze die Situation als sehr ernst ein. Auch nach Gesprächen in der Netzagentur bin ich einigermaßen skeptisch, ob das Gas bis zum Ende des Winters reichen wird, wenn wir nicht doch relativ drastisch gegensteuern. Wir haben eine ungünstige Situation insgesamt. Wir haben jetzt ein bisschen auffüllen können. Wir wissen aber noch nicht, wie der Winter wird. Wir haben momentan auch noch ein gewisses Dilemma, sag ich mal so, dass in Frankreich die Füllstände der Flüsse sehr niedrig sind und deswegen auch deswegen eine Reihe von Atomkraftwerken nicht läuft und auch deswegen immer noch Gas für die Stromerzeugung genutzt wird, zum Teil auch, um das zu exportieren. Und das heißt, wir sind da momentan, also das weiß jetzt, glaube ich, mittlerweile jeder in einer relativ schwierigen Situation, selbst wenn jetzt die LNG-Terminals, die werden ja fast in einer Rekordtempo jetzt gebaut. Also könnt ihr ja fast glauben, Elon Musk hätte da die Führung beim Bau übernommen. Ja, also man wundert sich, was plötzlich geht. Ja, aber selbst wenn die beiden kommen, wird das immer noch nicht reichen. Selbst wenn die permanent Schiffe abladen, dort wird das nicht reichen, um einfach weitermachen, so weiterzumachen wie bisher. Selbst wenn wir die drei Kohlekraftwerke oder mehrere Kohlekraftwerke jetzt noch anschließen, gibt es Skepsis. Das soll ja am 8. Juli durch den Bundestag und Bundesrat und dann am 9. Juli theoretisch können die Kohlekraftwerke ans Netz. Dann wissen wir heute wohl noch nicht ganz genau, wenn ich richtig verstanden habe, ob die denn genug Kohle auch haben, um die überhaupt zu verfeuern, weil die ja keine bestellt haben logischerweise, weil die ja dachten, sie würden nichts produzieren. Ja, und russische Kohle wollen wir dann sicherlich nicht importieren. Also wir sind da in einer schwierigen Situation, muss man sagen. Und es wird wahrscheinlich nicht umhergehen, das würde ich prognostizieren, dass die Preise nochmal anziehen müssen für die Leute in irgendeiner Weise und wir doch noch mehr Gas einsparen müssen.
Herr Feld, ich weiß, Sie möchten direkt darauf eingehen, aber noch eine kurze Nachfrage an den Kollegen. Herr Haukapp, Sie meinten gerade, wenn wir nicht drastisch gegensteuern, was genau meinen Sie damit?
Sparen und substituieren. Sparen können wir natürlich noch beim Verbrauch. Da gibt es ja schon die Vorschläge. Klaus Müller, der Präsident der Netzagentur, hat ja vorgeschlagen, dass dann eben doch die Vermieter angehalten werden, die Grundtemperatur beim Heizen 2 Grad niedriger anzusetzen. Natürlich Substitution erfolgt beim Gas direkt oder indirekt. Erfolgt es ja auch schon, dass man eben sagt, dann muss man eben andere Düngermittel einsetzen, die anders importieren letztendlich. Dann wird eben kaum noch Düngemittel produziert bei uns. Das heißt also, wir werden noch gehörige Anstrengungen annehmen müssen, aber wir werden auch Gas einsparen müssen. Also nur durch Substitution, wäre meine Prognose, wird es nicht gelingen.
Ich hätte an der gleichen Stelle nachgehakt wie Sie, Frau Müller. Die Frage, was heißt denn drastisch? Ne? Also man hat natürlich schon den Eindruck, dass mit drastisch dann auch gemeint ist, dass die Industrie entsprechend stark runterfahren muss. Wir haben ja bisher auch eine Festlegung, die dafür sorgt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten, die privaten Haushalte also, als letztes eingeschränkt werden, was die Gasversorgung anbetrifft. Und das würde natürlich schon auch heißen, dass wir empfindliche Beschränkungen in der Chemie vor allem bekommen, die ja auch sehr, sehr viele Vorprodukte herstellt oder ja für Transport von bestimmten Mitteln wichtig ist. Also wenn wir Chemie, Glas, Keramik nehmen und überlegen, wie viel Ampullen pro Tag produziert werden müssen, damit unsere Medikamentenversorgung funktioniert. Also alles das sind ja letztlich doch eine Reihe von Problemen, die nicht so einfach zu lösen sind. Also du findest, dass wir es schaffen könnten, über die Doppelstrategie einerseits einzusparen und andererseits noch klarer auf Substitution zu setzen und andere Bezugsquellen zu erschließen, dass wir damit über den Winter kommen. Sehe ich das richtig?
Ja, das glaube ich, das ist meine Hoffnung. Wir haben ja auch nach wie vor noch die Diskussion um die Kernkraftwerke, wo es widersprüchliche Aussagen gibt. Das Wirtschaftsministerium hält das wohl für ausgeschlossen, dass sie ans Netz gehen. Jetzt sagt der TÜV, vielleicht kann doch eins der Kraftwerke nochmal ans Netz gehen. Also da muss man wirklich alle Optionen nochmal in Betracht ziehen, denke ich, wenn man möglichst viel nicht ändern will, sage ich mal so an anderer Stelle.
Ja. Also ich glaube, politisch ist dieser Zug abgefahren, denn dazu müssen ja jetzt bald Entscheidungen getroffen werden. Die Brennstäbe müssen bestellt werden. Die brauchen zwar sonst 18 Monate Lieferung, aber es gibt schon noch Bezugsquellen, wo es dann schneller geht. Ja. Mindestens 6 Monate brauchen sie dann doch. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, jetzt zu entscheiden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass der grüne Wirtschaftsminister an der Stelle jetzt noch eine Veränderung herbeiführen will.
Nee,
es ist am Ende auch nicht mehr so eine hohe Stromproduktion, die von den Atomkraftwerken kommt. Im vergangenen Jahr, als ja schon verschiedene Abschaltungen stattgefunden haben, betrug der Anteil der Atomkraft an der gesamten Stromerzeugung etwa 12%.
Ja.
Gas hat etwa 15% produziert. Da hätte man jetzt sagen können, naja, das ist ja ganz schön, dann schalten wir jetzt Gas ab und nehmen, also wenigstens zum Teil, und nehmen dann Atomkraft rein. Das substituiert gut. Aber durch die Abschaltungen im vorigen Jahr und das Herunterfahren dieses Jahres liegen wir nur noch bei 7% aktuell, wenn ich die aktuellsten Zahlen richtig gesehen habe, im Mai.
Ja, das.
Also von daher wäre es natürlich auch notwendig, jetzt wirklich hier Entscheidungen zu treffen. Und ich finde es falsch, dass man es nicht tut.
Ich meine, wenn der Zug dann irgendwann mal abgefahren ist, dann ist es zu spät, sozusagen. Dann können wir nichts mehr machen. Aber dann haben wir wenigstens die Kohlekraftwerke. Gut, da hat er einen Sprung gemacht. Ein bisschen kann ich es ja auch verstehen, dass man sagt, das CO2 kann man auch später nochmal einsparen, weil das ja eher kumulativ wirkt. Also dann müssen wir eben, wenn wir jetzt mehr ausstoßen, später umso weniger ausstoßen. Das ist in dem Sinne richtig. Aber gleichwohl bin ich sehr, sehr vorsichtig zu glauben, das würde ausreichen. Also eine große Frage, die jetzt bevorsteht, ist ja, am 11. Juli geht die Nord Stream 1 turnusgemäß in die Wartung. Das soll 10 Tage dauern. Und ich höre jetzt von vielen Kennern, die sagen, da macht sich eine große Skepsis breit, ob die dann am 21. Juli wieder anspringt, die Pipeline, oder ob die dann nicht gleich stillgelegt bleibt. Das hieß, dann würde uns das russische Gas schon früher ausgehen. Das heißt, es wird natürlich auch viel, viel schwieriger, dann die Speicher noch in irgendeiner Weise weiter zu befüllen. Und ich hätte den Verdacht, dass dann die Bundesnetzagentur auch nicht mehr sehr lange sich davor drücken kann, sage ich mal so etwas, oder das verhindern kann, die Störung der Gasversorgung auch offiziell zu erklären. Und wenn das passiert, dann wiederum, dann kommt dieser Paragraph 24 von dem Energiesicherungsgesetz greift dann, und dann können die Gasversorger innerhalb von einer Woche die Preise erhöhen. Das können sie zwar nicht unbegrenzt, aber schon sehr, sehr stark. Da ist auch keine behördliche Kontrolle momentan vorgesehen, wirklich, für diese Preiserhöhungen. Die können dann also die Kosten der Ersatzbeschaffung geltend machen, und die werden dann ja sehr hoch sein. Also der Gaspreis im Großhandel, der hat sich jetzt schon im Vergleich zum Vorjahr versechsfacht. Was heißt also, da werden dann wirklich erhebliche Preissteigerungen zukommen auf die Menschen, zumindest die eine Gasheizung haben. Man kann natürlich sagen, ja, das ist ja auch richtig, ja, die Preise müssen ja auch steigen, wenn wir wollen ja, also Preise haben ja eine Funktion, die haben ja nicht nur die Funktion, Geld zu verteilen in der Volkswirtschaft, sondern die haben die Funktion, auch das Verhalten der Leute zu ändern. Ja, und wenn was teuer wird, sollen die Leute bitte davon weniger benutzen. Das heißt, wenn wir die Preissteigerung beim Gas haben, dann fangen die Leute natürlich wirklich nochmal wahrscheinlich viel intensiver darüber nachzudenken, wie sie denn sich einschränken können in irgendeiner Weise. Aber gleichwohl kommen wir da in eine ganz andere, da kommen wir wieder in diese soziale Thematik letztendlich auch rein, muss man sagen.
Ja, lass uns das mal nochmal durchdeklinieren, weil auf der einen Seite, warum sollte Putin das tun? Denn er kann das Gas ja nicht ohne weiteres woanders verkaufen. Er muss es ja in den Westen verkaufen. Die Pipelines sind hier gelegt. Sie liegen nicht in Richtung China, sie liegen nicht in Richtung Indien. Bei Öl sieht das vielleicht anders aus, bei Kohle auch, aber bei Gas muss er in den Westen. Und Deutschland ist ein großer Abnehmer. Und dann habe ich auch irgendwo mitbekommen, dass man dann, wenn ein Gasfeld angestochen ist, das Gas abfließen lassen muss, aus technischen Gründen. Also nicht, dass irgendwas explodiert. So ist mir das versucht worden, nahezubringen. Mit anderen Worten, wenn er nicht liefert, dann muss er das Zeug abfackeln. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist richtig. Das siehst du richtig. Also abfackeln oder etwas simpel gesprochen, das Gasloch zumachen. Sozusagen, das kann man dann aber auch nicht so leicht wieder aufmachen. Das ist mit echten Kosten für Russland bzw. für Putin verbunden, wenn sie das die Lieferung einstellen. Von daher ist es schon ein bisschen anders gelagert als diese Drosselung, die wir jetzt sehen. Das ist ja auch eine erhebliche Drosselung um 60%. Das hat sich vielleicht für ihn sogar gerechnet, weil man sieht, so Pi mal Daumen sind die Großhandelspreise um 50% hochgegangen. Ja, kannst du sagen, da hat er vielleicht an Erlösen gar nicht so viel verloren an der Stelle. Der Preissprung hat das vielleicht nicht ganz ausgeglichen, die Mengenreduktion, aber es war nicht so schmerzhaft. Das ist natürlich anders, hast du recht, wenn er jetzt auf Null runterfährt, weil da kann der Preissprung noch so hoch sein, wenn ich nichts mehr liefere, verdiene ich halt nichts mehr damit. Zumindest nicht in die Lieferung nach Europa. Und ob er nach Indien und China dann noch das kompensieren kann, das wage ich sehr zu bezweifeln, muss ich sagen.
Also ist das eigentlich, steht in den Sternen, wenn man sich diese Situation und die Anreize anschaut, was da wirklich passiert.
Das genau, Zweite, das weil muss ja in seine, sag ich mal, militärische Gesamtstrategie irgendwo reinpassen. Ja, die ist natürlich nicht ganz so leicht zu durchschauen. Aber die Befürchtung, die ist schon groß, dass das passieren könnte.
Der zweite Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist die Preisentwicklung. Also man fragt sich ja, naja, Großhandelspreise, wie setzt sich das denn dann bis zum Konsumenten durch? Wenn wir die Versechsfachung der Großhandelspreise haben, die Importeure nehmen das rein, geben es weiter. Welche Möglichkeiten haben sie überhaupt, diese Preissteigerungen an die Kunden auf der ersten Stufe zu geben? Also was weiß ich, ThyssenKrupp, BASF, wer auch immer dann die Energie als erstes kauft von den Großhändlern.
Ja, ich meine, die haben jetzt schon, da sind schon Preissteigerungen angekommen, aber die Verträge sind sehr unterschiedlich. Die haben ja nicht einen Standardvertrag wie du und ich beim Gasversorger abgeschlossen, sondern deren Beschaffung wiederum ist sehr heterogen. Also die haben unterschiedliche Art von Verträgen, längerfristige, kürzerfristige. Vielleicht gibt es auch noch, je nachdem wie groß der Abnehmer ist, eine Beschaffung über Märkte. Sehr häufig arbeitet man dort mit so verschiedenen Preisformeln letztendlich, sodass nicht jeder Preissprung sofort sich übersetzt in den Preis für den Abnehmer, also für Thyssen oder BASF oder Bayer oder wen auch immer, sondern dass so ein bisschen gedämpft wird. Letztendlich, meine so Korridoren arbeitet häufig auch mit einem gewissen zeitlichen Verzug. Aber es ist auch nicht so, dass es gar nicht ankommt. Ja, es sind meistens so oder oft so Preisgleitformeln irgendeiner Natur, die dann schon dazu führen, dass Preise auch mit Verzug und vielleicht auch gedämpft, aber doch weitergereicht werden letztendlich.
Wäre es da sinnvoll, von staatlicher Seite zu sagen, die können das weitergeben, nicht, dass sie überhaupt nicht einkaufen?
Ja, schwer zu sagen. Also das ist natürlich ist ambivalent. Einerseits würde ich sagen, es ist eine Notsituation. Klar, Preise, die Leute sollen auf Preise reagieren, haben wir eben gesagt. Ja, sollen möglichst viel sparen. Andererseits schiebst du dann jetzt natürlich das Risiko allein den Abnehmern plötzlich rüber. Ja, die Verträge wurden ja von zwei Seiten geschlossen. Dieses Risiko hat vermutlich keiner so richtig erwartet. Also der schwarze Schwan mag das sein, ja, den man nicht erwartet hat. Gleichwohl, wenn man sagt, dass jetzt werden die Versorger komplett entlastet und können es voll durchreichen, halte ich es auch nicht für ganz unproblematisch. Dann kommt natürlich diese Frage irgendwann hinzu, halten die das denn durch, die Versorger, wenn sie es nicht weiterreichen können? Oder kippen die um, muss man die dann anders irgendwie am Leben halten?
Ja, naja, durch, ich frage mich halt bei der ganzen...
Keine Corona-Maßnahmen, sondern durch, ja. So wie wir die Kneipen sozusagen am Leben gehalten haben.
Naja, aber ich frage mich natürlich schon, Justus, was wäre eigentlich die Laissez-faire-Lösung, also die rein marktwirtschaftliche? Und wenn wir dann irgendwo...
Ja, erstmal Vertragsfreiheit ist ja ein Teil vom Laissez-faire.
Ja, ja, klar, Vertragsfreiheit. Und gut, wir haben natürlich auch im Vertragsrecht die Möglichkeit, mit Force Majeure oder Ähnlichem zu operieren und zu sagen, nee, die Vertragsbedingungen sind nichtig, weil es ist so eine massive Veränderung, das verhandeln wir das. Es ist ja auch den industriellen Abnehmern nicht gedient, wenn die Versorger ja nicht mehr weitermachen können und das Gas nicht mehr kaufen. Ja, dann haben sie auch keine Versorgung. Also das heißt, da ist dann schon auch ein Interesse daran, einen gewissen Teil der Kostensteigerung, die jetzt im Vertrag noch nicht enthalten ist, zu akzeptieren. Und dann finde ich aber auch für die Beurteilung wichtig, sich die Laissez-faire-Lösung zu verdeutlichen, um zu fragen, wo müssten wir denn nun wirklich etwas tun von staatlicher Seite? Denn das soll ja so passieren, dass es erstens zielgenau ist, also die Probleme dort, wo sie wirklich existieren, behebt oder zumindest mildert. Und zweitens das mit ja, relativ geringen Kosten erledigt. Und da fragt man sich, ob es wirklich günstiger ist, auf den frühen Stufen des Produktionsprozesses einzusteigen oder nicht doch lieber weiter unten, wenn dann schon die Puffer unterwegs genutzt worden sind. Ja? Also wenn man sagt, wir haben eine Versechsfachung des Großhandelspreises und nachher kommt eine Verdreifachung beim Kunden an, dann ist das immer noch schwer verkraftbar für viele Kunden, die als Konsumenten den Konsumenten dastehen. Aber das heißt ja, unterwegs gibt es so viele Möglichkeiten, Preissteigerungen nochmal aufzufangen, dass es dann am Ende in der Kompensation weniger teuer wird.
Ja, also richtig, deine Suggestivfrage kann man ja nur mit Ja beantworten. Ja, das ist natürlich schon nicht falsch. Ja, dass man sagt, natürlich, wenn man, je mehr man jeden schützt vor Wirkungen, desto weniger Anpassungen wird es auch geben. Und die Funktion von Preisen sind ja nun mal, oder Preisänderungen, dass Anpassungen hervorgerufen werden. Das wollen wir ja gerade. Das ist der ganze Sinn von der Marktwirtschaft, dass wir glauben, wir wissen nicht sozusagen als Staat am besten, wo man am besten anpassen kann. Und wenn die Preise sich ändern, dann wird sich der anpassen, der es am besten kann. Tatsächlich. Also das bringt man ja relativ früh unseren Studierenden bei. Jedenfalls, ich glaube, in Freiburg wird das auch so gelehrt.
Ganz klar. Ja.
Also von daher hast du natürlich recht, ja. Es macht schon Sinn, möglichst spät erst den sozialen Ausgleich, also spät nicht im Sinne von nächstes Jahr, also nicht chronologisch, sondern wenn wir jetzt in den Wertschöpfungsstufen denken, letztendlich beim Kunden zu sorgen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, wenn da irgendwo die Gefahr ist, dass Unternehmen den Markt verlassen, dann ist das ja nicht so, dass das keine Kosten verursacht. Ja, muss man sagen, so ein Marktaustritt und Eintritt ist mit echten volkswirtschaftlichen Kosten. Da werden auch Ressourcen für benötigt, verwendet. Und wenn wir sagen, das ist jetzt ein Phänomen, von dem wir nicht glauben, dass es unbedingt dauerhaft in diesem Ausmaß uns trifft, sondern nächstes Jahr sind wir vielleicht besser dran, weil wir dann mehr Substitutionsmöglichkeiten geschaffen haben, dann wäre schon, glaube ich, erwägenswert, auch für solche Fälle, ja, zumindest temporär Abhilfe zu schaffen und nicht zu sagen, jetzt verlässt mal jeder den Markt, der es nicht durchhält.
Naja, Markt verlassen, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, die wir ja schon Corona genutzt haben. Wir können die Insolvenzantragspflicht können wir nochmal aufheben. Wir können über Kredite arbeiten. Das wird ja schon gemacht. Die KfW ist besser ausgestattet und Ähnliches. Also ist jetzt nicht so, dass wir das als schlagendes Argument dafür nehmen müssen, dass wir die Versechsfachung des Preises zur Hälfte ausgleichen, wenn wir bei der Verdreifachung des Preises nur die Bedürftigen zu unterstützen hätten. Ja.
Ja.
Also es macht schon einen Unterschied, würde ich sagen, im Hinblick auf die finanziellen Belastungen.
Das glaube ich dir sofort. Wichtig ist natürlich die, selbst wenn wir sagen, du sagst nur die Bedürftigen, also wenn wir jetzt mal ganz unten sind beim Endkunden, der Kreis der wirklich Bedürftigen, der könnte da ganz schön groß werden.
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr relativierend wirken, aber es ist schon so, dass wir doch jetzt schon in den ersten Entlastungspaketen gesehen haben, wie schnell wir bei den reinen Transferempfängern ansetzen können. Ja, also erstens alle Grundsicherungsempfänger in den verschiedenen Grundsicherungsarten, zweitens Wohngeld und so weiter. Also wir haben hier relativ gute Möglichkeiten bei denjenigen, die, weil sie Transfers bekommen, keinerlei Ersparnisse haben, deswegen auch keine Konsumglättung über die Zeit bei solchen Preissteigerungen vornehmen können, dass wir denen eine Kompensation zahlen und entsprechend die Preise kompensieren. Dann steht sowieso für das kommende Jahr an, eine Rückgabe der kalten Progression. Ja, die kann höher ausfallen. Es gibt ja Schätzungen von der Bundesbank, dass sie etwa bei 13 Milliarden Euro liegt. Vielleicht ist es ein bisschen mehr sogar. Und es ist auch unklar, wie viel davon zurückgegeben werden sollte, um dann, weil man ja auch nochmal einen Blick haben muss, dass wir mit so einer Rückgabe, einer Art Indexierung, ja durchaus die Inflation auch wieder anheizen. Also vielleicht nur eine teilweise Rückgabe. Aber da ist vom Einkommensteuerrecht nicht vorgeschrieben, wie man das genau zurückgibt. Das kann Tarif auf Rädern. Das heißt, man hätte hier schon auch die Möglichkeit, gerade in der untersten Progressionsstufe, das geht dann so in die mittleren Einkommen hinein, eine stärkere Kompensation vorzunehmen. Und schließlich haben wir noch die Entfernungspauschale, mit der man auch noch mal ein bisschen operieren kann. Und obwohl ich das insgesamt nicht so geschickt finde mit der Entfernungspauschale, aber trotzdem, wenn es denn nötig wäre, hätte man da auch noch mal eine sozialpolitisch motivierte Kompensation.
Ja, das setzt natürlich dann mehr am Benzin sozusagen an. Und jetzt sind wir ja beim Heizen.
Ja gut, aber die Entfernungspauschale, die kannst du natürlich auch für alles andere einsetzen. Ne? Also wenn die Entfernungspauschale steigt, dann haben auch Radfahrer was davon. Das ist schon richtig. Ja?
Ich muss sagen, den Vorschlag, den Veronika Grimm vorgebracht hat und auch mein Kollege Peter Kenning, der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen ist, den finde ich nicht so schlecht. Ja, zu sagen, warum versuchen wir nicht, den Leuten auch eine Kompensation daran zu knüpfen, wie viel Gas den Leuten gelingt einzusparen. Ja, natürlich gibt es da auch Argumente dagegen. Das macht ja die Leute, die bisher nichts gespart haben, jetzt kriegen sie auch noch eine Belohnung obendrein. Ja, aber letztendlich sind wir in einer Situation, wo man sagt, wir müssen nun mal demnächst Gas sparen. Ja, und dann ist es doch, ich meine, man sieht ja, Geld hilft manchmal, die Leute zu Dinge zu motivieren, die sie sonst nicht tun würden.
Ja. Ja, schön. Aber Justus, da sind so viele Mitnahmeeffekte drin. Also warum sollten du und ich einen Anreiz dafür bekommen, dass wir Gas einsparen? Ja, also wir beide können das locker verkraften. Also ich nehme mal an, dass es dir nicht schlechter geht als mir. Und dann müssen wir halt mehr bezahlen. Und dann können wir uns manch anderes nicht leisten. Also das ist einfach so.
Ja, aber wir müssen ja eben auch sparen. Das ist ja die Sache. Die Leute sollen ja Gas. Es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, ich kann es bezahlen, jetzt feuere ich weiter.
Nein, wir sparen dann ja auch ein, wenn es teurer wird. Ich kenne das aus vielen Einkommensschichten, dass dann, wenn der Grappa 12 Euro das Glas im Restaurant kostet, manche auch mit Millionen Einkommen im Jahr sagen, ah nee, das ist mir jetzt zu teuer. Ja, also ja, die Preisanreize bleiben auch bei hohen Einkommen bestehen. So ist das jetzt nicht. Also mir ist natürlich klar, dass auch solche positiven Anreize wirken, aber das sind die Mitnahmeeffekte so groß, dass das richtig teuer wird. Also meines Erachtens muss es dann schon ausreichen, wirklich den Bedürftigen eine Kompensation zu verschaffen.
Gut, dann muss man es vielleicht irgendwie kombinieren. Das Ganze uns überlegen, sozusagen kriege ich das nichtsdestotrotz halbwegs unbürokratisch hin. Das ist natürlich dann die nächste Frage. Aber es wird ja wahrscheinlich nicht allein reichen, dass wir sagen, jetzt kompensieren wir die Leute für sozusagen die Bedürftigen, weil wir müssen ja auch das Ziel im Auge haben, dass wir eben den Gasverbrauch zurückdrehen müssen.
Aber das bleibt dann erhalten. Der Anreiz bleibt dann für alle erhalten. Wir haben sozusagen bei den Konsumenten eine Verdreifachung. Wir kompensieren die Transferempfängerinnen und Empfänger und die Personen mit niedrigen Einkünften. Und ab den mittleren Einkünften, ja, so irgendwann in der Mitte, macht sich's dann stärker bemerkbar. Und das sind diejenigen, die volle Anreize haben, einzusparen. Und wenn es gelingt, das über die ganze Wertschöpfungskette beizubehalten, dann werden dort die Einsparungen ja auch groß sein. Ja, Einsparung und Substitution.
Ja, ich bin ja bei dir. Natürlich, die Preissteigerungen werden auch so Einsparungseffekte erzeugen. Vor allen Dingen, je mehr das öffentlich kommuniziert wird, je teurer das wird. Und die Leute das nicht erst bei ihrer Nebenkostenabrechnung im nächsten Mai dann plötzlich auffällt, dass es ja wirklich richtig teuer geworden ist.
Du merkst, ich versuche jetzt ja einfach nur die marktwirtschaftliche Lösung herauszukitzeln. Was wäre eigentlich, ja, wenn wir knallhart sein wollen, das Vernünftige? Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Kompensation auf der ganzen Breite vernünftig ist. Und das teilst du ja auch nicht. Ja? Also das voll zu kompensieren, das geht nicht.
Nee, aber wir leben ja in einer Marktwirtschaft, die eingebettet ist in ein politisches System, würde ich sagen. Ja, und sagen wir, wenn die Leute frieren.
Ja, ja, deswegen Kompensation, damit die Leute nicht frieren müssen. Das ist schon richtig.
Also man muss sich eben auch Gedanken machen, was da politisch passiert. Ja, das sind ja Grundbedürfnisse der Menschen, um die es da geht letztendlich. Eine warme Wohnung.
Ja, wie gesagt, wenn sie es über die kalte Progression zurückgeben, zahlen sie weniger Steuern.
Okay. Ja. Aber ich will trotzdem mal noch einen anderen Ansatz in die Runde werfen mit einem konkreten Beispiel. Die Stadtwerke Tübingen wollen die Strompreise jetzt um mindestens 35% und die Gaspreise um mindestens 55% erhöhen. Anstatt jetzt zu überlegen, wie welchen Verbrauchern finanziell geholfen werden kann, könnte der Staat doch theoretisch diese Steigerung übernehmen, sodass beim Verbraucher gar nichts erst ankommen muss.
Das wäre natürlich kontraproduktiv in dem Sinne, dass die Leute dann überhaupt gar keinen Anreiz mehr haben, Gas zu sparen. Das muss ja schon eingespart werden. Wenn ich sage, alles, dass die Gaspreise steigen nicht, ja, ihr könnt weiter eigentlich so heizen wie bisher. Also und sagen wir nee, wir reden euch nur gut zu, bitte heizt doch weniger, aber es kostet überhaupt nicht mehr. Also den Optimismus habe ich nicht, dass die Leute dann wirklich weniger heizen. Ja, wenn sie sagen, ach Mist, mir ist kalt. Ja,
also Frau Müller, das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, ist im Grunde die Idee Tankrabatt. Ja, das so machen Sie das dann nochmal genauso und dann bleiben nachher Tankrabatt habe ich ja unterwegs immer wieder auch deswegen nicht scharf kritisiert, weil ich sage, ja, für 3 Monate ist nicht so dramatisch. Ja? Aber das, was Sie jetzt vorschlagen, wäre sozusagen für längere Zeit. Und das geht nicht. Die Anreize müssen bestehen
bleiben. Ja, absolut nachvollziehbar. Ist auch nicht mein Vorschlag, wollte das nur einmal abgefragt haben. Was ich aber gern tun würde, ist hinsichtlich dieser so oder so ja bevorstehenden weiteren Ausgaben 2 Themen miteinander vermischen. Stichwort Haushalt 2023. Wenn die Energiepreise jetzt wirklich so weit steigen, dass Hilfen gezahlt werden müssen, wie soll das gehen hinsichtlich der Schuldenbremse? Ich muss dieses ungeliebte Wort leider wieder einwerfen. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass die dann schon wieder zum Einsatz kommen kann.
Also, wenn wir jetzt diese Themen miteinander verbinden, einerseits die Finanzlage, der öffentliche Haushalt und andererseits die Gaspreissteigerungen insbesondere, die ja das größte Problem dabei darstellen bei allen Energiepreissteigerungen, die wir jetzt haben, dann liegen im Grunde 3 unterschiedliche Möglichkeiten vom Grundsatz her auf dem Tisch, die diskutiert werden. Eines ist, in der Energiewirtschaft stärker zu verstaatlichen. Ja, das ist nämlich in der jüngsten Zeit insbesondere ins Gespräch gebracht worden, um diese ganze Energiepreisproblematik irgendwie in den Griff zu kriegen. Die 2. Lösung ist die Subventionslösung, dass wir eben die Unternehmen subventionieren, damit sie nicht so hohe Preise verlangen auf irgendwelchen Stufen der Wertschöpfungsketten, gegebenenfalls nur unten beim Verbraucher und bei der Verbraucherin. Und 3. die Möglichkeit zu fragen, deswegen habe ich nachgehakt, was ist die marktwirtschaftliche Lösung, wen müssen wir eigentlich kompensieren, damit die Leute nicht frieren, ja, im Winter. Damit uns also wirklich, damit wir die Probleme beheben, die existieren. Und nicht jetzt einfach nur die Preissteigerungen so abmildern, dass jeder etwas davon hat, auch die, die es verkraften können müssen und deswegen auch das verkraften können sollten. Diese 3 Lösungen liegen auf dem Tisch. Ich halte die ersten beiden Lösungen für relativ teuer und die letzte für machbar, auch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. In diesem Haushalt haben wir ja sowieso schon erstens diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, 2. die 100 Milliarden Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds, aus dem auch klimapolitische Maßnahmen, aber dann auch solche, die mit der Energieproblematik verbunden werden können, getätigt werden könnten. Und es gibt Reserven im Bundeshaushalt. Und zwar einerseits diejenigen, die sich noch ergeben aus der sogenannten Flüchtlingsreserve von früher. Und 2. diejenigen, die sich ergeben, weil alle Ressorts in den letzten 12 Jahren sehr, sehr viel Speck angesetzt haben. Es ist jetzt nicht so, dass man da nichts einsparen könnte. Und das ist im Grunde ja die Verhandlungsproblematik, die wir da vor uns haben. Das Bundesfinanzministerium geht hin, gibt jedem Ressort einen Finanzrahmen und wenn es den überschreitet, dann wird darüber diskutiert, habt ihr nicht ältere Projekte, die jetzt auch einmal aufhören könnten. Und von daher finde ich, dass wir immer noch in der Lage sind, im kommenden Jahr die Schuldenbremse einzuhalten. Solange keine Rezession da ist, und auch eine Rezession würde ja bedeuten, dass wir dann immer noch von der sogenannten Konjunkturkomponente bei der Schuldenbremse mehr Möglichkeiten haben. Ja? Also vor dem ganzen Hintergrund, das ist ein böses Wort, die Schuldenbremse für manche, aber für mich ist es einfach toll, dass wir sie haben.
Und das interessiert mich aber auch, Lars, aber selbst wenn jetzt die Rezession schlimmer kommen sollte, ja, dein Optimismus ist noch ungebremst, dass die Schuldenbremse dann eingehalten wird?
Es ist nicht einfach die Frage des Optimismus. Also der Punkt ist schon der, was verstehen wir unter Rezession und Einbruch? Ja? Im Moment zeichnet sich in den USA eine Rezession ab, die einfach klassisch ist aufgrund der geldpolitischen Entscheidungen. Da würde man sagen, wenn wir sowas bekommen würden in Europa, insbesondere auch in Deutschland, aufgrund der Geldpolitik der EZB, ist eine normale Rezession, da gibt es eine Konjunkturkomponente, die ermöglicht ein bisschen mehr Verschuldung und das reicht.
Okay.
Wenn wir einen scharfen Einbruch haben aufgrund dieser Beschränkungen auf der Angebotsseite durch die Energielieferungen,
ja,
und das wirklich ein kräftiger Einbruch werden sollte, dann müssten wir noch einmal die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse bemühen. Noch ein weiteres Jahr. Aber da muss der Anlass da sein. Also jetzt im Moment sind wir zwar im 3. Quartal einer eher stagnativen Entwicklung, aber wir sind nicht in der schweren Rezession, die es erlauben würde, diesen Ausnahmezustand auch tatsächlich zu erklären. Und genau das ist die Flexibilität, die wir in der Schuldenbremse haben. Und da kann man, wenn der Status quo im Moment der ist, wir haben noch etwas Wachstum dieses Jahr und keine Rezession, keinen kräftigen Einbruch, dann können wir genauso gut bis zum Herbst warten, um zu sehen, was passiert. Und dann haben wir im November, Dezember immer noch die Möglichkeit, über einen Nachtragshaushalt was zu machen.
Na gut, dann warten wir mal ab, wie sich das im Juli weitergestaltet. Auch die Gaslieferung, dann wissen wir auch wahrscheinlich ein bisschen mehr indirekt über die Schuldenbremse.
Wie gesagt, die Schuldenbremse, man muss immer noch mal ein bisschen aufpassen, weil du gesagt hast, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Sie ist ja nicht ausgesetzt, wie es immer behauptet wird in der öffentlichen Debatte, ja, weil sich das schnell schreiben lässt in einem kurzen Artikel, in dem man zeichenbeschränkt ist. Sondern die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse ist im Moment in Kraft. Und was wir wollen im kommenden Jahr, ist zurückzukehren zur Regelgrenze der Schuldenbremse. Und insofern ist dieses Regelwerk, was ich schon oft genug gesagt habe, im Vorfeld, bevor wir Corona hatten und unterwegs, dass die Schuldenbremse hinreichend flexibel ist, um auch mit solchen schweren Krisen und mit solchen Situationen umzugehen. Und ich teile dann umgekehrt auch nicht die Ansicht derjenigen, die immer Angst haben vor riesigen Schuldenbergen, dass dann, wenn wir noch einmal begründet die Schuldenbremse mit der Ausnahmeregel im kommenden Jahr fahren lassen, dass sie dann auch schon völlig hinüber ist und überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das wünschen sich ein paar Kolleginnen und Kollegen von uns, nicht zuletzt mein so verehrter Freund Peter Bofinger, der sagt dann kommt er zum Leichenschmaus für die Schuldenbremse zu mir nach Freiburg. Ich werde ihn deswegen nicht einladen, ja, weil die Schuldenbremse greift dann halt danach wieder mit der Regelgrenze. Also der Punkt ist schon der, das ist ja absichtlich so designt, dass wir diese Flexibilität letztlich in diesem Regelwerk haben, wenn sie nötig ist. Und dafür greift dann aber auch eine gewisse Restriktion im weiteren Verlauf. Insbesondere werden auch zukünftige Regierungen dadurch gebunden, dass eine Tilgungsverpflichtung entsteht.
Abschließend mal noch ein anderer Schwenk, und zwar auf die konzertierte Aktion, die jetzt ansteht. Gab es in den 60ern schon mal. Ich glaube, persönlich hat das niemand von uns erlebt, zumindest nicht bewusst. Aber jetzt hat Olaf Scholz Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch der Vernunft gerufen, um Preis-Lohn, Lohn-Preis-Spiralen entgegenzuwirken. Ein Kernpunkt sind Einmalzahlungen statt dauerhafter Lohnerhöhungen. Wie viel Potenzial, Herr Feld, sehen Sie darin?
Naja, als die konzertierte Aktion noch in Kraft war, waren Justus und ich Babys. Aber ich glaube, sie ist auch schon entstanden, bevor wir überhaupt geboren waren. Und leider hat sie auch nicht besonders weit geführt, denn am Ende sind dann doch die Interessen der Tarifvertragsparteien im Vordergrund. Und ich habe schon noch die Befürchtung, dass das dieses Mal der Fall sein könnte. Deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Also was liegt auf dem Tisch? Wir haben das Problem, dass sich eine Preis-Lohn-Preisspirale entfalten kann, weil die Inflationsraten entsprechend hoch waren. Für eine solche Spirale ist es wichtig, dass sich in den Lohnforderungen die Inflationserwartungen widerspiegeln. Also nicht einfach nur die Kompensation für Vergangenes, sondern die Erwartungen für die Zukunft. Und insofern ist die Forderung der IG Metall, auf 7% plus zu kommen, auch zu sehen. Also wenn sie von 4% Inflation ausgehen und kommen deswegen auf diese 7%, dann heißt das schon, dass sie von einer niedrigeren Inflationsrate als heute ausgehen würden. Die Hoffnung ist, dass man einen Teil der Kompensation erreichen kann durch Einmalzahlungen, sodass dann das Lohnniveau über den gesamten Tarif, über alle Tarifgruppen nicht so stark steigt und nicht wieder auf diesem höheren Niveau beim nächsten Mal aufgesetzt wird, sondern man dann die weiteren Steigerungen erst in der Zukunft von diesem niedrigeren Steigerungsniveau hat. Und insofern ist auch die Hoffnung von Olaf Scholz und der Bundesregierung, dass man einen Teil dieser Kompensation eben über diese Einmalzahlungen erreicht. Und damit das auch so ist, damit die Einmalzahlungen ergriffen werden, soll es Anreize geben. Es geht immer um die Anreize, was im Wesentlichen heißt um Subventionen. In diesem Fall also eine Steuerfreiheit dieser Einmalzahlungen, so wie wir die Steuerfreiheit der Sonnen-, Feiertags- und Nachtzuschläge bei der Einkommensteuer haben. So würde das organisiert. Ja. Das kann einen günstigen Effekt haben, sodass es eben nicht so eine klare Preis-Lohn-Preisspirale wird, aber es muss keinen günstigen Effekt haben. Wenn man sich da die Reaktion der Gewerkschaftsseite anschaut, die ja wohl den weitesten Weg zu gehen hat bei so einem Vorschlag, dann ist die Chemie, also Chemie, Bergbau, Energie, freundlich gesinnt. Sie haben ja sowieso schon im Frühjahr, dieses Frühjahr, Einmalzahlungen vereinbart und dann die weiteren Lohnverhandlungen verschoben, weitestgehend bis in den Herbst. Herr Vassiliadis, sowieso, die Chemiker sind schon traditionell immer sehr vernünftig und sehen ja, was auf ihre Unternehmen aufgrund der Energiepreissteigerungen zukommt. Also da würde ich erwarten, dass auf der Seite der Vorschlag verfängt. Die IG Metall ist wohl eher zurückhaltend. Das sieht man auch an diesen vorsichtigen Lohnforderungen, 7% und noch ein bisschen mehr, was auch immer das dann heißt. Dann ist ja 7% der Startpunkt und dann wird man irgendwo ja mit den Lohnangeboten der Arbeitgeberverbände konfrontiert und irgendwo in der Mitte einigt man sich. Dann ist immer die Frage, was das mehr dann heißt, mit was die in die Verhandlungen reingehen. Während die dritte große Gruppe, die noch zu verhandeln hat, nämlich Verdi, das von vornherein als ungerechtfertigten Eingriff in die Tarifautonomie bezeichnet. Und auf der anderen Seite auch sehr, sehr klar sagt, eine Lohnpreisspirale gäbe es überhaupt nicht. Also sie negieren völlig die ökonomischen Zusammenhänge. Wenn ich so jemanden in einer mündlichen Prüfung hätte, würde ich sagen, 6 raus. Ja, das funktioniert halt dann nicht, wenn man mit solchen Partnern auf der anderen Seite zu reden hat. Und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptischer, dass es tatsächlich auch gelingt, zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Ja, ich meine, man muss sagen, Verdi ist natürlich auch in gewisser Weise in einer starken Position. Die Unternehmen sind tendenziell nicht so von diesen Energiekostenexplosionen betroffen wie die Industrie. Und zweitens gibt es natürlich wirklich einen Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen, in denen Verdi die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt. Ja, und dann sind die ja auch nicht doof und wissen auch, wenn wir heute eine Einmalzahlung vereinbaren, dann ist das eben der Sockeleffekt, den du beschrieben hast, den man sich erhofft. Das verstehen die ja auch, dass dann nächstes Mal sozusagen eben wieder nicht dort angesetzt wird und dass dann eben auch Verluste für ihre Mitglieder sind. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass sie sagen, wir sind ja jetzt, jetzt können wir auch mal unsere Muckis zeigen und jetzt holen wir auch mal was raus für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch wenn das jetzt gesamtwirtschaftlich nicht so doll ist.
Na, schauen wir mal, wo wir da in 2 Wochen sind bei all diesen Themen und lassen das für heute so stehen. Vielen Dank vor allem auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir haben Ihnen mit unserer heutigen Diskussion nicht zu viele Sorgen bereitet. Es ist nun mal eine schwierige Zeit, aber ich glaube, die Einordnungen sind wichtig, dass man auch ungefähr sieht, wo die Probleme liegen und wie man am besten darauf zugehen kann, um sie zu lösen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restsonntag und eine gute Woche. Also vielleicht sind ja manche von Ihnen auch schon in Ferien. Ich habe gehört, dass Nordrhein-Westfalen schon wieder Schulferien hat. Also vor dem Hintergrund alles Gute und genießen Sie dann wenigstens Ihren Urlaub und überlegen Sie, ob Sie sich diese Sorgen antun wollen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite einen schönen Sonntag, wo auch immer Sie den genießen. Eine schöne Woche. Wenn Sie schon im Urlaub sind, sind Sie hoffentlich gut hingekommen. Dann wird das sicherlich vielleicht zur Vertreibung der Langeweile oder zum Genuss des Urlaubs hoffentlich beitragen, auch wenn die Situation nicht immer ganz einfach ist. Aber so schwierig wie an Flughäfen ist es noch lange nicht bei uns. Also, tschüss.
Tschüss.
Und bis demnächst.
Bis demnächst.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.